Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Euronogo. Grüß dich, Stefan.
Hallo, Markus.
Stefan, jetzt ist es wirklich gerade wieder nur wenige Sekunden her, seitdem Österreich ausgeschieden ist. Wie geht's dir?
Ne, wie soll es mir gehen? Sehr bescheiden geht's mir. Es war ein wildes Spiel. Mhm. Ein spannendes Spiel. Also für die Österreicher spannend, ob sie noch den Ausgleich schaffen. Aber es hat nicht sollen sein.
Wie ist jetzt so deine Gefühlslage? Meinst du, das war ungerechtfertigtes Ausscheiden? Beziehungsweise, ja, würde jetzt sagen, ist nicht unbedingt die bessere Mannschaft weitergekommen.
Ja, aber das zählt im Fußball nicht. Es zählt das Ergebnis. Das Ergebnis spricht für die Türkei. Das war dann verdient. Türkei hat 2 Tore geschossen, Österreich hat 1 Tor geschossen und es ist genau das eingetreten, vor dem ich gewarnt habe oder was ich befürchtet habe. Das richtige Wort dafür, dass Österreich jetzt eine Woche lang so in den Himmel gelobt wurde von den Medien. Die Stimmung im Nationalteam war super. Das ist auch gut, dass die super war. Aber man hat es in der ersten Halbzeit gesehen. Die Automatismen waren nicht da, die in der Gruppenphase, für die die Mannschaft in der Gruppenphase so gelobt worden ist. Es war ein bisschen krampfig, es waren viele Missgeschicke, die Spieler waren sehr, sehr nervös, es ist viel Druck auf ihren Schultern gelastet und dafür haben wir dann noch die Rechnung jetzt da quasi bezahlt. Das 1-0 war sehr unglücklich nach dem Corner, das kann passieren, das war so ein bisschen Slapstick, man kennt das aus der österreichischen Bundesliga, vor allem als Austrianer kennt man das. Kann passieren, ist in der ersten Minute gefallen, das Tor, und das ist ja auch das Gute, dass das in der ersten Minute gefallen ist, weil man da dann noch über 90 Minuten mit Nachspielzeit Zeit hat, da den Ausgleich zu schießen oder das Spiel auch noch zu drehen. In der ersten Halbzeit war das aber irgendwie nicht möglich, da war der Wurm drinnen.
Aber lag das vielleicht auch an diesem sehr, sehr schnellen 0-1, dass die Automatismen oder das Ganze nicht so gegriffen hat, wie es sonst in der Gruppenphase der Fall war?
Also Verunsicherung war dann irgendwie keine da, also Verunsicherung war insofern keine da, meiner Meinung nach, weil man dann gleich wieder gedrückt hat. Also man war ja dann auch die nächsten Minuten das dominantere Team. Die Türken waren immer wieder schnell im Konter und da auch sehr gefährlich und unangenehm. Aber im Grunde genommen hat die österreichische Mannschaft die erste Halbzeit dominiert, beziehungsweise auch das Spiel dominiert. Aber man hat meiner Meinung nach so ein bisschen, also jetzt vom ersten Effekt sage ich das jetzt so, sehr behäbig gespielt, auch oft zu langsam gespielt. Man hatte nicht die richtigen Rezepte da, die Abwehrmauern zu durchbrechen. Und Rangnick hatte dann auch am Ende der ersten Halbzeit noch kurz umgestellt und Sabitzer eher in die Mitte gezogen. Und das hat dann auch die letzten 5 Minuten ein bisschen einen Effekt gehabt. Das heißt, die österreichische Mannschaft war wahrscheinlich auch ein bisschen falsch aufgestellt bzw. eingestellt. Und man hatte dadurch kein gutes Rezept, um gegen diese defensive türkische Mannschaft zu bestehen. In der zweiten Halbzeit hat das ja dann alles schon anders ausgesehen. Da hätte man in der ersten Halbzeit vielleicht auch schon ein bisschen früher reagieren können. Wobei, ich sage das jetzt so leicht von außen, das ganze Trainerteam, die ganze Mannschaft ist unter Druck gestanden. Jeder wollte das Historische schaffen und in ein EM-Viertelfinale kommen. Dass alles perfekt läuft, dann das ist halt, ja, das gelingt halt nicht jeden Fußballabend. Und ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, um gegen die Türkei zu gewinnen, muss alles perfekt laufen und muss jeder Spieler bei 100% sein. Und das war heute leider nicht der Fall. Und das 6-1 im Ernst-Happel-Stadion war wahrscheinlich jetzt im Nachhinein gesehen auch mehr Fluch als Segen, weil das die Türken natürlich noch mehr motiviert hat.
Rollen wir jetzt mal noch ganz kurz von vorne auf. Es gab ja doch jetzt wieder, es gab die ein oder andere Umstellung, beziehungsweise doch Überraschung, dass vielleicht der ein oder andere dann im Kader geblieben ist. Wie bewertest du die Aufstellung jetzt auch so jetzt kurz im Nachhinein? Ja, kann man natürlich Schweinchen schlau spielen und sagen, XY war jetzt vielleicht halt nicht so optimal. Aber was hat dich jetzt von der Startelf überrascht? Was hättest du anders erwartet oder selbst auch anders gemacht?
Ich weiß nicht, ob ich was anderes gemacht hätte. Also Arnautovic hat sehr stark gespielt, die letzten beiden Gruppenspiele. Deswegen hätte ich den wahrscheinlich auch wieder aufgestellt. Dan Solin habe ich so erwartet. Das haben wir in der letzten Folge auch besprochen. Prass war auf der, Außenverteidigerposition teilweise überfordert, hat aber gute Momente nach vorne gehabt. Ich glaube,
Mwene hat halt wenig gestartet hat, ja.
Genau, das, ja, deswegen. Und Mwene hat heute auch nicht den besten Tag gehabt, deswegen hätte ich, vielleicht wäre Prass besser gewesen, den wieder den Vorzug zu geben, aber ja, ist so, ich hätte, Mwene hat bis jetzt auch sehr gute Leistungen gebracht, also ich glaube, er hat keinen Fehler bei der Aufstellung gemacht, Ralf Rangnick, auch Romano Schmid hat Bergen stark gegen die Niederlande gespielt und Grilic nicht in der Startelf, erstmals nicht in der Startelf, ja, hat halt auch nicht immer den sichersten und konstantesten Eindruck gemacht und deswegen auch heute mal auf der Bank Platz genommen.
Muss ich sagen, hat mich auch nach seiner Einwechslung nicht überhaupt nicht überzeugt, Grilic.
Naja, hat schon ein paar schöne Passes gemacht, aber es war dann halt ja auch oft zu reaktionslangsam. Also nicht reaktionsschnell, sondern reaktionslangsam. Das war halt irgendwie heute schade, dass gerade heute das passiert ist, dass man eher eine schwache Leistung war es ja nicht. Wir haben die ganze Zeit gedrückt, es war halt auch unglücklich. Und wenn ich mir die Chance vom Baumgarten in der letzten Minute noch anschaue, wo der türkische Dorman einen Mega-Reflex hat, das ist dann halt auch Pech. Im England-Match ist der Ball halt reingegangen, ja. Mhm. Bei uns nicht, da war das Glück halt nicht auf unserer Seite, ist halt so. Aber jetzt aufstellungstechnisch, auch das habe ich schon öfters gesagt, unser Kader ist so dicht, wir haben so viele Besetzungen, die den anderen nahtlos ersetzen können, ohne dass man da irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Und deswegen glaube ich auch nicht oder finde ich auch nicht, dass da ein Fehler in der Aufstellung war. Vielleicht hätte man die Taktik ein bisschen anders angehen können und vielleicht hätte man von Anfang an das Spiel mehr über die Flanken aufziehen sollen und nicht durch die Mitte spielen sollen, weil man da ja ab Mitte der ersten Halbzeit ja dann auch irgendwie einmal merken hat müssen, dass es da kein Durchkommen gibt. Mhm.
Da wäre vielleicht halt dann auch einer wie vielleicht Marco Grüll, einer der überragenden Spieler der österreichischen Bundesliga, wie gesagt jetzt nur national, vielleicht auch mal eine Alternative gewesen, wenn man versucht auf Flanken zu setzen. Also wäre für mich irgendwie so die geeignete oder ein Typ wie er oder ein Kainz vielleicht, der mehr über den Flügel kommt wie jetzt ein Krilic und die auch, glaube ich, noch bessere Flanken vielleicht bringen können.
Ja, wobei Krühl hat noch gar nicht gespielt in der EM und da geht es halt jetzt auch schon um was. Deswegen habe ich das auch ein bisschen nachvollziehen können, dass da eher ein Grilic reinkommt, der auch schon Vorlage gegeben hat und auch schon ein bisschen Leistung und das Feeling am Platz bei der Europameisterschaft kennt. Da jetzt da im Achtelfinale noch jemanden zum Debüt zu kommen zu lassen, wenn es da schon verdiente Spieler noch auf der Bank gibt, also bei der EM schon verdiente Spieler, die dann schon irgendwie Erfahrung haben, das wäre schon sehr viel Risiko gewesen, meiner Meinung nach. Also okay. Ja, man hätte es natürlich machen können, aber im Nachhinein gesehen ist man immer schlauer. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so den Unterschied gemacht hat, nachdem mir auf der Grühl-Seite ja auch schon Prass neu reingekommen ist und der da auch schon eigentlich dann seine gewohnte Position spielen hat können, weil er nicht viel verteidigen musste und auch dort für einige Flanken gesorgt hat.
Okay. Wie hast du heute Marcel Sabitzer gesehen?
Ja, in der ersten Halbzeit auch manchmal ein bisschen unglücklich, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu behäbig oder anders ausgedrückt, es war halt sein zweites Endspiel innerhalb kürzester Zeit und man hat schon gemerkt, dass er jetzt nicht befreit aufspielen kann oder nicht befreit aufspielt, weil er sich halt wahrscheinlich selbst den Druck auch sehr, sehr groß gemacht hat und da einfach unbedingt weiter wollte und das nicht geschafft hat und deswegen dann auch enttäuscht war. Und das hat man meiner Meinung nach auch ein bisschen gemerkt, dass er da halt ein bisschen dann auch gehemmt gespielt hat und ja, in der zweiten Halbzeit dann trotzdem ein anderes Gesicht gezeigt hat und dann auch schon wieder mehr Akzente setzen konnte und auch für den Unterschied sorgen konnte, aber leider nicht für den Unterschied, dass wir noch das zweite Tor geschossen haben.
Ja. Die ganze Zeit war eigentlich immer die Diskussion Arnautovic oder Gregoritsch. Jetzt dann gab es, glaube ich, die letzte halbe Stunde Arnautovic und Gregoritsch.
Genau, hätte man gewusst, dass die Türken die Mitte so zumachen, hätte man wahrscheinlich gleich auch auf Gregoritsch setzen können. Hat man ja vorher nicht so ahnen können. Und Gregoritsch hat da natürlich schon sehr viel Schwung reingebracht und für sehr viel Wirbel da vorne gesorgt in der türkischen Box oder im türkischen 16er. Und hat seine Sache dann auch sehr gut gemacht und ja, hat sich ja dann auch selbst belohnt.
Ja, was jetzt erst einmal bleibt, ist nur Lehre, dass jetzt wir da keine ganz, die nicht so mächtigen Analyse ausholen und ausholen können, jetzt so kurz nach dem Spiel. Das denke ich mal klar. Ist jetzt nicht die Ex-Fußball-Experten, die im TV am Werken sind. Aber natürlich ganz klar, dass, denke ich mal, die ganz frühe Führung der Türken den voll in die Karten gespielt hat, wo sie einfach haben auch, glaube ich, jetzt defensiv sich da konzentrieren können, immer wieder auf die Umschaltsituation setzen und eben den Österreichern gerade durch tiefes Stehen halt diesen Geschwindigkeits- und diesen überfallsartigen bei Ballgewinnen Vorteil, glaube ich, zu nehmen.
Ja, und die Türken waren aber ab der 70. Minute leer. Die haben keine Kraft mehr gehabt. Und da hätte Österreich einfach manchmal noch schneller nach vorne spielen müssen. Ist jetzt auch leichter gesagt als getan. Mhm. Aber ich denke, also die Türken treffen jetzt auf Holland, auf die Niederlande, Entschuldigung, am kommenden Samstag. Und ich denke, dass wir es jetzt den Niederländern sehr leicht gemacht haben, weil die Türken nicht fitter werden bis Samstag und wahrscheinlich schon früher eingehen werden. Und glaube, dass das ein eher leichteres Spiel für die Holländer wird, als für uns heute war.
Sind wir mal gespannt. Ja, unterm Strich ist jetzt eben Österreich raus, überraschend raus. Da waren ja schon die Träume groß und der ein oder andere hat sich schon vielleicht im Finale oder weiter noch weiter gesehen.
Ja, wie kann man sich weiter als im Finale sehen?
Na, noch weiter als natürlich jetzt, Entschuldigung.
Ach so.
Ja, ich denke aber trotz allem muss man oder wird man in den nächsten Tagen ein positives Fazit von der Euro ziehen. Auf die Performance auch der letzten Wochen und Monate kann man voll aufbauen. Denke mal, die Nations League und den nächsten Quali weiter Gas geben und dann bin ich drauf gespannt, wenn diese ja, doch immer noch sehr entwicklungsfähige Mannschaft. Ich denke mal, jemand vielleicht fürs nächste Turnier, der da jetzt der Einzige, der mir jetzt gleich ad hoc einfällt, der da rausfallen wird, wäre wahrscheinlich Arnautovic. Aber ansonsten, denke ich mal, kann man auf sehr großen Stamm von diesem Kader weiterhin setzen und hat, glaube ich, ein sehr zukunftsversprechendes Team
zusammen. Ja, das glaube ich auch. Und ich denke, dass wir auch positiv an diese EM zurückdenken werden. Wir sind jetzt halt nicht sehr weit gekommen, aber wir sind aufgestiegen aus dieser Horrorgruppe. Wir haben die Gruppe sogar gewonnen. Ich glaube, wir haben vom ganzen Turnier die geilste Gruppenphase gehabt, mit der Niederlage am Beginn und dann den zwei Siegen, den Pflichtsieg gegen Polen und den Überraschungssieg gegen die Niederlande. Also es war wirklich sehr cool und wir haben jetzt eine Woche Vorbereitungszeit gehabt auf dieses Achtelfinale und das ganze Land hat sich eine Woche auf dieses Spiel gefreut und hat auch den Österreichern und Österreicherinnen gut getan, da wieder mal so euphorisch ob des Fußballs sein zu können und nicht immer nur die Skifahrer zujubeln zu müssen, sondern auch einmal fußballerisch Erfolge feiern zu dürfen. Und ich denke mal, wie du auch richtig gesagt hast, darauf können wir jetzt aufbauen. Ich hoffe, dass der Ralf Rangnick jetzt da trotzdem Teamchef bleibt, wovon ich eigentlich ausgehe und dass da trotzdem weiterentwickelt wird und dass es trotzdem das Positive aus dieser EM mitgenommen wird und wir nicht wegen den einen Spiel jetzt hadern und alles in Frage stellen. Aber dafür ist das österreichische Nationalteam viel zu stabil, als dass das jetzt passieren könnte.
Ja, aber eigentlich ist es ja für den Österreicher selbst irgendwo teilweise jetzt schon mal aufgelegt, erstmal zu hadern und zu sudern. Aber ich glaube, so wie es jetzt vorhin gesagt hat und glaube, wie es auch bei dir durchgeklungen ist, man darf stolz sein, wahrscheinlich mit ein, zweimal drüber schlafen und dann sollte man auch wieder positiv, denke ich mal, nach vorne blicken, weil ja, wie gesagt, ich glaube, es steckt noch viel drin und ja, ich glaube, Ralf Rangnick hätte nicht den Bayern abgesagt, um jetzt nach einem Turnier dann gleich das Handtuch zu werfen.
Genau, das glaube ich auch. Und hadern und raunzen und nörgeln darf man natürlich, vor allem als Österreicher darf man das. Und ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu. Das gehört ja auch zur Verarbeitung dazu. Aber nach ein paar Stunden oder Tagen darf man wieder nach vorne schauen und sich auf die Zukunft freuen.
Definitiv. Für mich ein schönes Schlusswort.
Ja, und ich komme jetzt zu meinem Übergang, den du mir hoffentlich nicht übel nehmen wirst, aber Deutschland hat am Freitag den letzten Auftritt im Turnier.
Ja, gut, dann nehme ich dir nicht übel, und aber retourniere dir gleich mal, dass dann damit jetzt dann auch schon die dritte Frage in Bonusfrage von unserem Tippspiel aufgelöst ist, weil ja, Deutschland ist in der Tat weitergekommen als Österreich, so wie es die, glaube ich, die meisten von uns gesehen haben. Ich glaube, nach der Vorrunde wäre sich dann manch einer nicht mehr so sicher gewesen, ob das tatsächlich so bleibt oder nicht vielleicht beide dann irgendwie doch eventuell gleich weit kommen. Ja, nun ist es doch so gekommen, und ja, für den einen oder anderen hat schon darüber gesprochen, dass es jetzt im Viertelfinale das vorweggenommene oder ein vorweggenommenes Endspiel ist, von zwei Teams, die jetzt da aufeinandertreffen, die bei dieser Euro bisher mit am meisten überzeugen konnten. Also für mich, denke ich mal, auch klar, oder klar, noch mehr überzeugen konnten als Deutschland, die Spanier bis jetzt für mich das Top-Team. Die Top-Nation dieser Euro, muss ich ganz klar sagen und auch anerkennen. Und es ist ein dickes Brett, das Deutschland da zu bohren hat. Gleich mal vorneweg ein paar Statistiken, weil so ein bisschen beide Teams, vor allem jetzt in den letzten Tagen und Wochen, was man gehört hat über die Spanier und mitunter auch Deutschland, werden ja gerne reduziert auf zwei Spieler, zwei Youngster auf der spanischen Seite, Jamal und Williams. Und auf der deutschen Seite Musiala und Wirtz, auch wenn Wirtz jetzt im letzten Match gar nicht gestartet ist. Aber ja, da gab es schon eine kleine nette Gegenüberstellung, nicht aller Statistiken, aber so gewisse relevante Statistiken von den Spielzeiten, weil eben Musiala 303, Wirtz 206, Jamal 266 und Williams 235 Minuten, aber eben auch zum Beispiel die Tore und Torbeteiligung bei Musiala 3 Tore, noch kein Assist, Wirtz 1 Tor, kein Assist, Jamal kein Tor, dafür aber 2 Assists und bei Williams jeweils 1 Tor und 1 Assist, dann auch so ein bisschen Top-Speed-Werte, wo alle 4 ziemlich stark unterwegs sind mit von Musiala, Wirtz und Williams jeweils über 34 km/h, bei Jamal knapp 32 km/h und auch bei den Kilometern, die sie schon zurückgelegt haben, war am fleißigsten bis jetzt Musiala mit 34, dann Jamal mit 29,5, Wirtz mit 27,6 und Williams mit 26,5. Also was auch schon so ein bisschen, glaube ich, den Hype um dieses jeweils Double Youngster nach vorne treibt, die ganze Geschichte, aber wenn man natürlich nicht vergessen darf, dass das die Spanier wirklich extrem viele gute Kicker in ihren Reihen haben, also eine richtig hohe Qualität, und da ist es zwar schwer, noch vielleicht noch jemand noch mehr herauszuheben, aber da gibt es natürlich jemand wie Rodri, nicht umsonst ein Titelhamster zusammen mit Manchester City, der da vorangeht und ein ganz wichtiger Faktor im Mittelfeld ist. Und so ein bisschen eigentlich, ja, der Man ist, den es bei den Spaniern, auf den man zu achten gilt, denke ich mal, von deutscher Seite, wo man immer ein Auge drauf achten muss, dass er seine Nebenleute extrem gut einsetzen kann. Und wenn man dann einen Blick auch auf die Scorerwertung bis jetzt nimmt und eben nur hier groß von diesen Youngster geredet wird bei Spanien oder hauptsächlich, gibt es da eigentlich einen Fabian Ruiz, auch im zentralen Mittelfeld zu Hause, der bis jetzt eben in der Scorerwertung ganz vorne mit dabei ist, mit eben schon 2 Toren und 2 Assists, und damit eben diese Youngster sogar noch aussticht. Und damit liegt er eben zum Beispiel auch eben vor den ganzen Deutschen und mit dem Mikko Tatze ganz vorne am Start. Also das darf man definitiv nicht vergessen. Dann ein paar Werte, die ich noch rausgesucht habe, wenn es darum geht, die Deutschen und die Spanier ein bisschen zu vergleichen. Deutschland bis jetzt mit den meisten Toren im Turnier 10, Spanien mit 9. Aber wenn man eben auf der anderen Seite anschaut, eben die Spanier erst ein Gegentor kassiert, in der ganzen Gruppenphase kein einziges. Erst jetzt gern gegen Georgien diesen Eintreffer, als man kurzzeitig hinten lag, am Ende aber noch eben souverän mit 4-1 gewonnen. In Sachen Ballbesitz ist eigentlich nur Portugal die Nummer 1 und danach kommt schon Deutschland und auf Platz 4 die Spanier. Bei der Passgenauigkeit ist Deutschland die Nummer 1 und Spanien die Nummer 2. Und wenn es dann noch darum geht, zu Null Spiele, eben wie gesagt, die Spanier 3 und Deutschland bis jetzt 2. Dann möchte ich noch darauf eingehen, bisher natürlich die direkten Duelle, die es gab. Insgesamt bis jetzt 26 und extrem ausgeglichen. 8 Siege von Spanien, 9 Unentschieden und 9 von Deutschland. Das heißt, wenn es so wie die Quoten derzeit sind, ausgehen sollte, dann wäre die Statistik damit vollkommen ausgeglichen mit überall 9. Und eben bis jetzt Pflichtspiele gab es bei großen Turnieren, deren 8. Und auch hier ist die Bilanz eigentlich ausgeglichen. Da gab es dann insgesamt für Deutschland 2 Siege. Für die Spanier gab es 3 Siege. Ne, 3 Siege für Deutschland, 3 für die Spanier und 2 Unentschieden. Wobei eben mit entscheidende K.O.-Duelle gab es nur 2. Das war das Halbfinale bei der WM 2010, dass Spanien mit 1-0 gewonnen haben. Und natürlich eben, wir haben es einer der letzten Sendungen auch schon besprochen gehabt, das Finale bei der Euro 2008, dass die Spanier ebenfalls mit 1-0 für sich entscheiden konnten. Das bisher letzte Duell war eben bei der WM 2022 in der Gruppenphase. Damals hat man sich mit einem 1-1 getrennt. Und last but not least noch ein ganz kurzer Blick auf die letzten spanischen Spiele, also die es jetzt so in der jüngeren Vergangenheit gab. Da hat man natürlich sich in der Gruppe zur Qualifikation durchsetzen können mit 7 Siegen und nur einer Niederlage, keinem Unentschieden, 21 Punkten vor Schottland und in der Vorbereitung. Also gegen die Schotten gab es in der Quali die eine Niederlage, in der Vorbereitung noch ein 0-1 gegen Kolumbien und ansonsten hat man sich trotz hochkarätiger Gegner, teilweise wie Brasilien, wo es ein 3-3 gab, keine Blöße gegeben, teilweise hohe Siege gegen Andorra und Nordirland eingefahren und eben auch in der bisherigen Euro nichts anbrennen lassen und alle Spiele für sich entscheiden können. Trainer ist Luis de la Fuente, war mir über lange Zeit, ich denke mal einigen, ziemlich unbekannt. Hat eigentlich seine Karriere in der dritten spanischen Liga begonnen, war dann bei Athletic Bilbao im Nachwuchs tätig, dann bei Deportivo Alavés, aber auch nur in der zweiten spanischen Liga, das heißt eigentlich nie in La Liga trainiert. Und dann zum Nationaltrainer geworden über Spaniens U19, Spaniens U21, die Olympiamannschaft, wo auch immer wieder Titel einfahren konnte mit diesen Nachwuchsmannschaften bzw. dem Olympiateam und eben seit 2022 spanischer Cheftrainer, der vorher Rocha, und konnte mit ihm 2022, 23 auch schon die Nations League gewinnen. Jetzt zum ganz großen Abschluss noch eine ganz kurze Sache, und zwar Christoph Kramer, beziehungsweise was macht vielleicht Deutschland Hoffnung? Da gab es eigentlich was interessante Aussagen von Christoph Kramer, immerhin auch schon Weltmeister mit Deutschland geworden, der das Ganze ein bisschen analysiert hat und beobachtet hat, dass die Spanier seiner Meinung nach in der Verteidigung, wenn überhaupt, verwundbar sind und da vor allem seiner Meinung nach in der Innenverteidigung, weil die Spanier eigentlich pressen, aber das relativ wild pressen und zwar den Gegner dabei unter Druck setzen, aber doch relativ viel Platz und Angriffsfläche bieten. Also das heißt, wenn man die Räume hernimmt, wenn eben die vorderen Offensivspieler draufgehen, lassen sich doch die Innenverteidiger relativ stark fallen und bieten so eben in diesem Bereich sehr viel Fläche. Und wenn man es dann eben schafft, diesem Pressing zu entgehen und raus zu kombinieren, dann hat man noch relativ viel Raum, um das Umschaltspiel auszuspielen und dann eben auf die Innenverteidiger, die Le Normand und Laporte eben sind, anzulaufen. Und was seiner Meinung nach noch Deutschland zugutekommen könnte, wäre eben, dass im Gegensatz zu den bisherigen Gegnern, die fast alle auf eine Fünferkette gesetzt hat, Spanier eben eine Viererkette spielt und dass damit eben kein zusätzlichen Mann noch im Zentrum hat, um dort zu verdichten, was eben den Deutschen Raum geben könnte mit eben Musiala, Wirtz, Gündogan und Kroos, um diesen zu bespielen und somit auch andere Winkel entstehen und damit zum Beispiel eben auch ein Toni Kroos bessere Position finden kann, um diese Zwischenräume, seine Mitspieler dort einzusetzen. Zudem, und da gebe ich ihm recht und hoffe dann auch von meinem eigenen Gefühl drauf, dass Florian Wirtz wieder in der Startelf stehen wird und dabei ziemlich wahrscheinlich dann Leroy Sané ersetzt.
Das wäre meine Frage gewesen. Aber du hast jetzt zu dieser späten Stunde schon mit Informationen um dich geworfen. Das schaffe ich nicht einmal zur frühen Stunde, obwohl ich ein Frühaufsteher bin. Ich weiß jetzt nicht, ob der vielen Informationen, ob du schon gesagt hast, dass das Spiel in Stuttgart stattfindet.
Habe ich noch nicht gesagt.
Hast du noch nicht gesagt, das kann ich auch was dazu beitragen, zu deiner Analyse. Das Spiel findet in Stuttgart statt und zum Zeitpunkt der Aufnahme steht der Schiedsrichter dieser Partie noch nicht fest.
Genau, da wollte ich auch schon nachschauen, aber gab es keine Infos ja bisher.
Ja, weil das sind ja dein Lieblingsthema und noch ein Service-Info, was von dir noch nie gekommen ist, jetzt von mir. Das Spiel wird in Österreich übertragen von ORF1 und in Deutschland von der ARD und Magenta TV.
Okay, ja, und ja. Nicht nur in Deutschland, nur von Magenta, so wie heute und so, dass einige, wie zum Beispiel Grüße an den Jens nach Karlsruhe, die dann im türkischen Fernsehen das Spiel heute genossen haben.
Ja, Stimmung wahrscheinlich gut. Und
ich habe nur gefragt, Experte bei der ARD und er nur verrückt.
Und Experte bei der ARD ist dann übrigens Bastian Schweinsteiger, wie ich der DFB-Webseite entnehmen konnte.
Okay, der ist ja oft sehr leger und irgendwie kokett unterwegs. Also so.
Ich mag ihn.
Ja, nee, das heißt ja nicht, dass ich ihn nicht mag.
Ja. Du bist Deutscher, ich nicht, ich darf.
Achso, okay, ja. Dass als Österreicher einen Deutschen außer mir magst, ist ja eh seltenheitswert, oder?
Genau. Gut, dann kommen wir zum Tippspiel. Euro-Nord-Tipps. 0 Punkte für mich heute. Also,
ja, aber insgesamt doch trotz allem halbwegs erfreulich aus deiner Sicht, was sich dort abspielt, weil du bist ja immer noch voll mit dabei bei der Musik, wenn ich das so sagen darf. Auf Platz 1 ist M. Stari 2007 mit 90 Punkten, dann der Litschi mit 89, FR10 minimal abgerutscht, jetzt noch Dritter mit 88 Zählern, dann der FCK 87, Stuntman, und der Stefan sowie Giovanni mit 86 Punkten, Forza Viola 666, Common Sportclub jeweils 85, der Zimt 84, also ja, dann der Party mit 82 und der Pratzo ebenfalls, sowie der Marki. Also da ist alles so eng jetzt, dass ja, ein Zehner jetzt irgendwie beim Deutschlandspiel und einer von ja, Platz 14, 15 kann auf einmal auf die Richtung Spitze hupfen. Bei mir wird es nicht ganz so schnell gehen, weil ich habe jetzt zuletzt eigentlich schon Risiko-Tipps ausgepackt und hier und da Verlängerung gesehen. Und genau da in den Spielen, wo sie dann kam, habe ich sie nicht gehabt. Ja, also und habe 60 Punkte, das heißt, dass ich dich noch abfangen kann. Da ist ein kleines Wunder nötig, aber jo, soll so sein.
Ja, soll nicht so sein. Dass du mich noch abfangst. Aber soll so sein, dass ein kleiner... Ja, okay. Es wird spannend. Also wir tippen jetzt leider nur noch Deutschland-Spiele bei dieser EM. Also mindestens eins noch.
Genau, richtig. Und da, wie gesagt, nur auch immer noch nach 90 Minuten, wie alle anderen Viertelfinale- oder K.O.-Duelle auch. Und dann haben wir eben am Freitag um 18 Uhr die Partie Spanien gegen Deutschland, lieber Stefan.
Genau, und ich vermute mal, dass das ein Spektakel wird. Die Deutschen wollen nicht ausscheiden. Die Spanier sind Favoriten.
Aber die Spanier wollen ausscheiden?
Lass mich doch aussprechen. Die wollen auch nicht ausscheiden. Für mich sind die Spanier ein bisschen in der Favoritenrolle in diesem Spiel. Mhm. Und der wollen sie auch gerecht werden. Und ich tippe auf ein 3:3.
Na, servus.
Servus.
Also wenn du X sagst, dann kann ich nicht 1:1 sagen. Dann sage ich halt 1:2. Das passt schon.
1:2 heißt Spanien, oder?
Nee, Spanien, Deutschland.
Okay.
Naja, nachdem ich Deutschland als Europameister irgendwie gesagt habe und auch ja, ein Spiel drin habe, muss ich da weitergehen.
Okay, ja. Ich habe jetzt, weißt du, ich war jetzt da unsicher, das Heimrecht, das habe ich mir nicht angeschaut.
Ja, du, ich meine, ich weiß ja, bei unseren Orakeln und
eben, hat deine Frau gesagt, extra Deutschland oben, haben wir gedacht, die spielen zu Hause, Stefan wieder einen Fehler macht bei der Grafik.
Bei unseren Folien ist immer Deutschland und Österreich als erstes gesetzt, genau, aus die Maus.
Genau.
Ja, also und die anderen drei Spiele werden wir natürlich heimlich still und leise in Anführungszeichen tippen und unter kicktipp.at/nogo eintragen, weil Stefan, dort kann man jederzeit gratis mitspielen.
Gratis mitspielen und mitmachen und tolle Preise gewinnen, wobei ich jetzt auch ehrlicherweise sagen muss, wer jetzt noch ins EM-Tippspiel einsteigt, der wird nicht mehr der wird nicht mehr vorne mit dabei sein können. Ich glaube, es sind nicht einmal mehr 90 Punkte zu vergeben. Also wie soll man dann noch gewinnen können?
Ja,
aber Spaß macht es trotzdem.
Man vor allem kann sich schon mal warm spielen, auch für die Zukunft, weil genau. Das ganze Tippspiel geht ja weiter dann auch mit Austria und Rapid. Und dass immer noch alles möglich ist, jetzt gerade eben am Montag hat sich zum Beispiel der René 1989 noch angemeldet, herzlich willkommen. Und Hauptsache man hat Spaß und gibt sein Bestes auch, wenn es nicht nur die Ergebnisse, wenn es ums eigene Land geht, sondern auch tipptechnisch öfters mal für den anderen ein oder anderen Frustmoment auch sorgen, das muss ich auch zugeben.
Genau.
Gut, Stefan. Ja,
das war's vom Tippspiel.
So schaut's aus. Dann war es das, glaube ich, auch jetzt so ziemlich von dieser Folge, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich würde es gut sein lassen. Es reicht.
Es ist 11:45. Ja. Wir haben noch ein paar kleine Mehrarbeiten zu tun, um diese Folge mit auf den Weg zu bringen. Wir werden uns alle am Freitag wiederhören. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören heute, für die letzten Zuhören. Es ist nicht nur Stress und für uns in Anführungszeichen Spaß auch irgendwo, aber auch etwas Stress, alle 2 bis 3 Tage auf Sendung zu sein. Aber wenn wir dann wieder hier und da euer Feedback sehen und hören, beziehungsweise auch die Aufrufzahlen sehen und dann, dass wir die in den letzten Wochen eigentlich über 1000 Zuhörer pro Woche hatten, ist das auch etwas, was uns stolz machen darf, Stefan.
Das stimmt. Und das Ganze auch ohne Werbung und wirklich nur mit viel Herzblut und viel Fleiß und viel Engagement deinerseits und meinerseits und auch die ganzen Menschen im Hintergrund, die uns da unterstützen. Da wollen wir uns auch noch Danke sagen, nicht nur hier auf Sendung, sondern auch dann danach, wenn das alles dann, der ganze Wahnsinn vorbei ist. Zur Hälfte ist er jetzt vorbei. Euronogo ist schwarz-rot-gold ab heute. Und wir hören uns auf jeden Fall am Freitag wieder, direkt nach dem Deutschlandspiel. Noch am Freitag, nicht so wie heute, wahrscheinlich schon morgen oder heute. Ihr wisst eh, was ich meine. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke für eure Treue, danke fürs Zuhören und an alle Österreicher da draußen, Kopf hoch, schimpft's ein bisschen, ärgert's euch, aber es geht weiter und wir werden mit der Mannschaft und mit dem Trainer noch sehr viel Freude haben in Zukunft.
Genau, ich weiß genau, ihr haltet jetzt alle zu Deutschland, drückt uns dann die Daumen. Ich verstehe sie natürlich von selbst.
Ach Gott, Markus, du lernst das nie.
Naja, fast, man kann es ja mal probieren. Auf jeden Fall jetzt auch für Deutschland-Spanien ist dann wieder unser Orakel mit am Start, der Atrio. Vielen lieben Dank an die Alex für die Videos, die sie dann für uns wieder weiterhin produziert. Und schaut euch das an. Er hat einen ziemlichen Antilauf jetzt zuletzt. Das heißt, wenn er etwas tippt, dann tippt einfach dagegen und dann wird es schon passen.
Genau.
Alright, dann bis Freitag. Alles Liebe, alles Gute, macht's gut. Ciao und Baba.
Baba.
Euronogo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisieren pur. EM 2024, seid bereit. Podcast und Fußball, unser Zeitvertreib. Euronogo, wir erzählen, was geht. Große Rivalen und wer oben steht. Ellende Weiß und geh wir einen Kranz. Tu uns alles um das Angewand. Wir sind live, hört gut zu, ist alles echt. Deutschland geht.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.